Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
In diesen Zeiten wird Politikern vieles abgerungen. Eine große Verantwortung lastet auf jenen Frauen und Männern, die die Geschicke ihrer Bürger leiten. Keine einfache Aufgabe. Angesichts der ganzen Unsicherheiten, die rund um den Umgang mit der Pandemie bestehen. Die Bundeskanzlerin wendet sich ab und zu besorgt an ihre Landsleute, aber auch die Ministerpräsidenten treten zurzeit häufiger ins Licht der großen Öffentlichkeit, wenn es darum geht, Auskunft zu geben über die Lage in ihrem jeweiligen Bundesland. So geht es auch dem Brandenburger Regierungschef Dietmar Woidke. Der ist zurzeit auch amtierender Bundesratspräsident. Jedenfalls geht es ihm wie seinen Kolleginnen und Kollegen in den Ländern. Man erwartet stimmige Analyse und folgerichtige Wegweisung. Eine Bürde, der es jeden Tag gerecht zu werden gilt. Insofern hat mein Kollege Christoph Richter zurzeit oft mit Woidke zu tun. Christoph Richter ist unser Deutschlandfunk-Landeskorrespondent für Brandenburg. Jenseits kritischer Fragen, die ja das Verhältnis Journalist-Politiker im Alltag eigentlich bestimmen, ist es Christoph jetzt gelungen, den Ministerpräsidenten Woidke zu einem Spaziergang einzuladen, fern des politischen Geschäftes, aber ganz nah an den Menschen und Orten, die für Woidke Heimat bedeuten. Er ist nämlich im Tuchmacherstädtchen Forst in der Lausitz geboren. Das ist für viele von uns ein Stückchen unentdecktes Deutschland, für Woidke allerdings zu Hause. Und so dürfen wir jetzt mitkommen mit den beiden. Am Fluss Neiße beginnt der Rundgang durch eine Gegend, die eben für Woidke sein Zuhause ist, seine Kindheit. Und aus der heraus er nun, verwurzelt mit dieser Region, die Verantwortung fürs ganze Land Brandenburg wahrnimmt.
Idyllisch plätschert die Neiße am Rand von Forst, eine Kleinstadt in der Lausitz, tief im Osten, an der Grenze zu Polen. Die Heimat des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, ein knapp 2 Meter großer Mann. Heute will er uns seine Heimatstadt Forst zeigen. Doch bevor es losgeht, steht er zuerst mal fast ein wenig versunken am Ufer der Neiße und genießt den leicht modrigen Geruch des Flusses und den Duft frisch gemähten Grases.
Ich gehe hier über die Felder, über die Wiesen. Das ist der Geruch meiner Kindheit. Das ist auch so typisch. Das verbindet mich schon sehr. Also ich bin sehr eng verbunden mit dieser Region, auch über meine Familie. Meine ganze Familie hat hier gewohnt über hunderte von Jahren. Der Bauernhof, in dem ich groß geworden bin, hat meine Familie immer durch alle Zeitläufe getragen, auch in guten und in schwierigen Zeiten.
Das Familienanwesen liegt in Naundorf, einem Ortsteil von Forst. In der Dorfkirche wurde Woidke getauft, mit Neißewasser, wie er gerne sagt. Hier in Forst gräbt sich die Neiße, ein über 200 Kilometer langer Nebenfluss der Oder, wie ein Gebirgsbach mäandernd durch die Landschaft. Das Wasser ist nur knöchelhoch, plätschert gemütlich gurgelnd an Sandbänken und lehmigen Buhnen entlang. Die Uferhänge der Neiße sind wild bewachsen. Ab und zu begegnet man Kanufahrern. Motorboote sind verboten. Ein Grenzfluss zwischen der brandenburgischen Lausitz und der polnischen Grenzregion Lebuser Land. Einer der idyllischsten Flüsse Deutschlands. Sowas wie der Mini-Amazonas, mitten in Europa, aber doch irgendwie am Rand.
Die Neiße ist der einzige größere Fluss in Deutschland, der im großen Teil noch naturbelassen ist, also auch touristisch. Es ist einfach wunderschön und das ist für viele dann auch überraschend. Deswegen freue ich mich sehr. Wir stehen hier gerade auf dem Oder-Neiße-Radweg, der ja nun die Neiße-Mündung verbindet mit der Ostsee. Also hier kann man dann bis hochfahren auf den Oder-Radweg, dann geht das weiter Richtung Norden. Und so kann man sich diese wunderschöne Region auch erradeln.
Immer wieder bleibt Dietmar Woidke stehen, so als wolle er tief Luft holen. Es scheint, als wolle er die Minuten der Ruhe abseits des Politgeschäfts geradezu einsaugen. Denn Stress gibt es hier kaum. Eile ein Fremdwort. Umgeben ist die an der polnischen Grenze gelegene Kleinstadt Forst von urigen Wäldern, wilden Flussauen, Mooren und Feuchtwiesen und einer Menge geschützter Tier- und Pflanzenarten. In Forst ist der promovierte Agrarwissenschaftler Dietmar Woidke bekannt wie ein bunter Hund. Er lächelt, winkt, scherzt immer im nötigen Corona-Abstand. Man kommt nur langsam voran. Immer wieder muss er ein Schwätzchen halten.
Ich bin hier in die Schule gegangen, ich habe hier Abitur gemacht. Und ja, das sind viele, viele wunderschöne Erinnerungen, die ich auch an diese Stadt habe, an die einzelnen Ecken, die man hier so sieht.
Oft sind es alte Freunde, denen er begegnet, als wir an einem sonnigen Spätsommertag in Forst unterwegs sind. Hier ist er nicht der Ministerpräsident, sondern der alte Kumpel Didi, wie sie ihn hier alle nur nennen.
Waltraud!
Waltraud ist arbeitsmäßig unterwegs.
Danke für deinen Brief, den du mir hingeschoben hast.
Aber das hat sich nicht...
Nee.
Na gut, ich muss weiterarbeiten. Aber deswegen, sonst manchmal bin ich auch vernünftig angezogen.
Ach, sieht ja, gut ich aus. Nee, alles klar, Waltraud.
Oh, gut, tschüssi.
Gut, tschüssi.
Voigt gelacht, viel scherzt, hat immer einen Spruch auf den Lippen. Er fühlt sich merklich wohl, wenn er unterwegs ist in seiner Heimatstadt Forst. Eine europäische Stadt, sie liegt auf halber Strecke zwischen Breslau und Berlin. 18.000 Einwohner hat die Stadt heute. Knapp 45.000 Einwohner waren es mal Ende der 1930er Jahre in der Stadt an der Neiße. Lange galt sie als eine der bedeutendsten Tuchmacherstädte Deutschlands, weshalb man sie auch mal das Manchester des Ostens nannte. Auf der anderen Neiße-Seite liegt der frühere Stadtteil Berge. Heute gehört es zu Polen. Die Ortschaft heißt Zasiecki. Kaum ein Mensch lebt noch dort.
Die Häuser standen zum großen Teil noch, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Ortsteil wurde abgetragen zum Wiederaufbau von Warschau. Wenn man heute rüber geht, dann sieht man noch die Fundamente, man sieht die Straßen, man sieht teilweise auch noch die Straßenbeleuchtung, die da steht.
Selbst die Gehwege sind noch da. Die Brücken über den Fluss, die in den heute beinahe verschwundenen polnischen Stadtteil rüberreichen sollten, sind seit 1945 zerstört. Wurden nie wieder aufgebaut. Die Reste, die morbiden Betonskelette, ragen fast bis in die Flussmitte, schweben unheimlich in der Luft. Die ganze Zerstörungskraft des Krieges, die Katastrophe der Shoah, die Nachkriegsordnung, sie wird in Forst überdeutlich. Die Brücken sind aber auch steinerne Zeitzeugen. Sie erzählen von einer Epoche, als die Brücken noch Übergänge einer gemeinsamen Kulturlandschaft waren, bestehend aus der Lausitz und der östlich der Neiße gelegenen Neumark. Zeugnisse eines friedlichen Miteinanders über die Neiße hinweg. In den letzten Kriegstagen durch den Wahnsinn des NS-Terrorregimes zerstört. Forst gehörte nach der Irrsinnspropagandalogik der Nationalsozialisten zur sogenannten Nibelungenstellung. Die NS-Ideologen haben die Stadt zur Festung erklärt, die um alles in der Welt bis zur letzten Patrone, wie es hieß, verteidigt werden sollte, erzählt Voigtke. Am Ende wurde bei der Schlacht an der Neiße 85% der einst stolzen Tuchmacherstadt Forst in Schutt und Asche gelegt.
Ja, das ist natürlich eine Wunde, die diese Stadt nach wie vor mit sich trägt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin auch als Kindergartenkind mit dem Kindergarten am Neißedamm spazieren gegangen, also dann in den Mitte der 60er Jahre, und da haben auf beiden Seiten noch bewaffnete Grenzsoldaten patrouilliert. Also das ist auch Teil der deutsch-polnischen Geschichte. Auch damals war es nicht so, dass zu DDR-Zeiten nun die Zusammenarbeit eine enge gewesen wäre. Im Gegenteil, die DDR hat sich immer weiter abgeschottet Richtung Polen. Es gab zwischendurch mal in Anfang 70er Jahre visumfreien Reiseverkehr und alle möglichen Geschichten. Aber die wurden dann Stück für Stück wieder zurückgefahren, als Solidarność in Polen stärker geworden ist. Kontakte nach Polen waren dann eher verdächtig, weil Honecker und die SED Angst hatte, dass dieses polnische Virus auch Ostdeutschland befällt.
Von der DDR propagierten oder Neiße Friedensgrenze war in Forst nichts zu spüren, erzählt Voigtke, dem das Verhältnis von Polen und Deutschen sehr am Herzen liegt. Erst nach 1990 habe sich das Verhältnis zwischen den Ländern grundlegend gewandelt, erzählt er im Gehen. Wie das Leben über die Neiße hinweg einst floriert hat, macht eine der zerstörten Stadtbrücken in Forst besonders deutlich, sagt Voigtke. Er schaut auf die Wälder auf der polnischen Seite, zeigt mit dem Finger dorthin und erzählt die Geschichte vom sogenannten Seufzersteg. Denn auf der anderen, der östlichen Neiße-Seite, befand sich früher das Forster Finanzamt. Für viele war das anscheinend ein schmerzhafter Gang.
Forst war damals nach Hamburg die Stadt mit den höchsten Gewerbesteuereinnahmen. Und so das Seufzersteg daher kommt, dass viele, die zum Finanzamt mussten, wussten, dass sie da mit weniger Geld wieder rauskommen. Deswegen ist der Spitzname Seufzersteg, der hat sich bis heute erhalten.
Voigtke, der auch der Polenbeauftragte der Bundeskanzlerin ist, plädiert für den Wiederaufbau der Forster Stadtbrücken. Es wäre doch schön, einfach mal schnell rüber zu radeln, sagt er, um den Nachbarn die Hand zu reichen, als offene Tür für eine gemeinsame Zukunft in der Region.
Für die Stadt insgesamt, auch für die Stadtentwicklung, wäre das schon ein großer Gewinn, hier die zweite Seite auch zurückzugewinnen, einfach um eine europäische Stadt zu sein mit zwei Nationen.
Forst wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründet. Lange war sie im gräflichen Besitz der Herren von Bieberstein. Dann wurde es dem sächsischen Premierminister Heinrich Graf von Brühl zugesprochen. Nach dem Wiener Kongress wurde Forst eine Stadt im Königreich Preußen.
Ja, Forst war eine Stadt mit einer unglaublich florierenden Textilindustrie. Die hatte wiederum was zu tun mit der Kohle hier in der Region. Das war ja sozusagen der Kraftstoff, den damals alle setzen mussten und gesetzt haben. Und so hat diese Stadt eine richtig gute Entwicklung genommen. Ende des 19. Jahrhunderts ging es los. Und vorher, im 18. Jahrhundert, war es die Standesherrschaft von Brühl. Brühlschen Terrassen, Schatzkanzler Brühl bei August dem Starken. Und er liegt, und da habe ich sächsischen Ministerpräsidenten immer mal die Frage gestellt, keiner wollte es glauben. Das heißt, ich habe auch schon mal eine Flasche Rotwein gewonnen, weil wir gewettet haben. Der sächsische Schatzkanzler, der ehemalige von August dem Starken, ist hier bei uns in der Stadtkirche begraben.
Die alten Stadtviertel mit den engen Gassen und den Gründerzeithäusern gibt es nicht mehr, wurden durch den Krieg zerstört. Die Kirche St. Nikolai, eine dreischiffige Backsteinhalle, steht einsam in der Innenstadt, die viel piefigen DDR-Charme ausstrahlt. Denn einen Wiederaufbau des historischen Stadtbildes gab es nicht. Ganz im Gegenteil. Wie in vielen DDR-Städten hat man in die Leerflächen der Stadt einfach Plattenbauten gestellt, was damals das günstigste war, um Wohnraum zu schaffen, so auch in Forst. Nur wenig zeugt daher noch vom einzigen Reichtum und Glanz der Stadt. Was trotz aller Kriegswirren erhalten blieb, sind einige der modernen Fabrikantenvillen und die großen Werkhallen, die Tuchmanufakturen, die das Stadtbild einst prägten, heute meist Ruinen. Forst war mal das Zentrum im deutschen Textilmarkt. Mit einer Produktion von rund 20 Millionen Metern Tuch galt die Stadt als das deutsche Manchester, wie man heute in schwärmerischen Stadtbeschreibungen nachlesen kann.
Ein Wald von Schornsteinen mit langen Rauchfahnen bildet die charakteristische Silhouette dieser Stadt. Fabrik reiht sich an Fabrik, ganze Viertel bedeckend in allen Stadtteilen. Lokomotiven durchfahren die Straßen und schleppen Waggon um Waggon, auf Rollböcke gesetzt, in die zahllosen Fabrikhöfe. Überall das Sausen des Weberschiffchens, das Klappern der Stühle. Dampf pufft aus, Kohlenstaub wirbelt umher.
Das ratternde Geräusch der Textilmaschinen beherrschte fast ein Jahrhundert lang den Sound der Stadt. Der Forster Dietmar Woidke kennt es noch gut.
Mach mal an. Das hörst du draußen, also stell dir vor, so einen ganzen Saal voll und da klappern 10 oder 20 so eine Maschine. Das hörst du in Kilometer weit. Und das war an jeder Ecke.
Geweigert, Gehörschutz zu tragen, weil sie gesagt haben, sie hören nicht, wenn was unrund läuft an ihrem Webstuhl, sodass die meisten am Ende ihres Berufslebens so gut wie nichts mehr gehört haben. Nach Feierabend wurde weitergebrüllt, das war hier so üblich, das musste man billigend in Kauf nehmen. Wenn man den Beruf ergriff, da stand die Produktion im Vordergrund und nicht immer die eigene Gesundheit.
Stefan Buss ist Stadtchronist, arbeitet im Textilmuseum. Früher war es die Textilfabrik von Adolf Noack. Noch heute stehen in dem Backsteinbau die alten, nach Öl riechenden Webmaschinen, riesige Monstren, mit denen einst Stoffe hergestellt wurden, die dann um die Welt gingen.
Ja, die liefen bis 1991 noch in der Produktion, da hat man sie zusammengetragen und 1995 dieses Museum eröffnet.
Heute läuft in Forst keine einzige Textilmaschine mehr, zu teuer, zu unrentabel. Mit dem Ende der DDR vor 30 Jahren wurde ein Kapitel der Industriegeschichte Deutschlands in Forst für immer zugeschlagen und der endgültige Abstieg der Stadt begann.
Ja, das, was damals passiert ist, dass innerhalb von eigentlich ein paar Monaten zigtausend Arbeitsplätze weggefallen sind. Innerhalb von 2 Jahren war fast alles verschwunden und die gesamte Textilindustrie hier dicht gemacht. Und das hat schon schwere Spuren hinterlassen, auch mental.
Jetzt hofft man in der Stadt auf das Geld aus dem Kohleausstieg. Im Innenhof der ehemaligen Textilfabrik sieht man einen Gleisanschluss, denn um die Materialien von einem Ort zum anderen zu transportieren, hat man die Forster Stadteisenbahn geschaffen. Ein Kleinbahnsystem, das die verschiedenen Tuchfabriken mit dem Hauptbahnhof verbunden hat. Angetrieben wurden sie durch kohlebetriebene qualmende Lokomotiven, die durch die Straßen von Forst stampften. 1965 wurde der Betrieb eingestellt. Die Schienen stehen heute unter Denkmalschutz.
Ein wichtiger Teil der Forster Stadtgeschichte. Und diese Bahn, die hier die Textilfabriken und Textilfabrikation miteinander verbunden hat, war Teil der Forster Erfolgsgeschichte. Und das ist die Geschichte, an die die Stadt wieder anknüpfen muss.
Mit den Gleisen verbindet Radfahrer Woidke nicht nur positive Erinnerungen. So manches Mal ist er mit seinem Rad über den Lenker gesegelt, weil er in die Schienen geriet, erzählt er. Dann bleibt der brandenburgische Regierungschef plötzlich stehen. Selbst die uns permanent begleitenden Personenschützer reiben sich verwundert die Augen. Denn mitten in Forst stehen sie noch, die beeindruckenden Fabrikantenvillen der Tuchmacher mit Risalit, Türmchen, schmuckvollen Giebeln, üppig dekorierten Fassaden. Die Schönheit, der Glanz ist unverkennbar, noch, denn die Villen, von denen es noch knapp 2 Dutzend in der Stadt gibt, stehen leer, verfallen. Die Fenster sind eingeworfen oder zugemauert, Pflanzen sprießen aus den Dachvorsprüngen.
Ja klar, das ist das ist schade. Und wenn die Zeit läuft ja davon. Ne? Also wie lange ist das noch zu retten? Jetzt dürfte es noch möglich sein, aber es wird natürlich jedes Jahr schwieriger, weil die Bausubstanz leidet. Und das muss natürlich erhalten werden, weil es ist ja ein Teil der Forstergeschichte, aber ich bin fest überzeugt, auch ein Teil der Zukunft.
Welche Zukunft? Darauf hat der Ministerpräsident bei seinem Gang durch Forst auch keine konkrete Antwort parat.
Muss ja gesichert werden. Und wenn es dann zusammenfällt und bricht, dann...
Dann wird es schwer. Ja. Deswegen ist ja auch der Denkmalschutz immer wichtig, genau so Denkmalschutz zu betreiben, dass eine Nutzung weiter möglich ist. Kein Denkmal bleibt erhalten, wenn es nicht genutzt werden kann. Also wenn eine Nutzung verhindert wird, dann kommt der Denkmalschutz auch nicht weit, weil am Ende die Substanz verloren geht.
Die Neorenaissance-Villa in der Forster-Rüdiger-Straße, eine Art Schloss Neuschwanstein. Eine Mischung aus einer Harry-Potter-Filmkulisse und einer Ritterburg. Deutlich wird hier der zur Schau gezeigte Wohlstand, Sinnbild aufstrebenden Bürgertums, die Botschaft, alles ist Aufbruch, Reichtum und Zukunft. Eine historisierende Architektur, die man ebenso in München, Madrid oder Wien findet. Nur hier befinden wir uns in Forst. In der Lausitz an der polnischen Grenze. Das große Problem, viele dieser Villen stehen seit den 90er Jahren leer. Eine Nutzung ist nicht in Sicht.
Da blutet das Herz, ja.
Forst, ein Erinnerungsort der industriellen Moderne. Wer mit offenen Augen durch die Straßen geht, die durchaus existierende Tristesse ausblendet, kann überraschende Entdeckungen machen. Beispielsweise die Siedlung Jerusalem. Bestehend aus strahlend weißen, quadratisch praktischen Kubushäusern. Gebaut nach Entwürfen des Forster Stadtbaurates Rudolf Kühn, Bauten, die Bauhausvorbildern nachempfunden sind. Die Fassaden schmucklos, kühl, ohne Verzierungen. Sieht ein bisschen aus wie in Tel Aviv. Letztlich aber eine Mini-Gartenstadt am Rand von Forst.
Wenn Sie da gucken, hier innen drin ist alles grün, alles Bäume, also jedes Haus, jede Wohnung hat hier einen großzügigen grünen Bereich dazu. Und das war schon damals nach dem, was wir hier auch in Forst hatten, also den Mietskasernen, die erstmal gebaut worden sind, Hinterhöfe, auch das gab es hier in Forst, kleine Wohnungen, Klo über den Hof und so weiter, war das schon ein Riesenfortschritt.
Zu DDR-Zeiten haben die Menschen davon wenig gewusst, erzählt der Forster Dietmar Woidke. Der Sozialdemokrat und der noch aktuelle Bundesratspräsident kennt seine Heimatstadt aus dem FF. Wenn man mit Woidke durch Forst unterwegs ist, bekommt man den Eindruck, als wäre die Stadt der Mittelpunkt der Welt. Keineswegs das graue Entlein, sondern ein Ort der Überraschungen. Denn hier gibt es nicht nur die Siedlung Jerusalem, sondern auch noch die Keunschen Alpen. Ein kleiner Höhenzug, keine normalen Berge und Alm, sondern ein Relikt des Bergbaus. Und dann kann man sich in Forst auch nach Mittelamerika aufmachen.
Voss hat großes internationales Flair. Es gibt ja auch noch den Stadtteil Mexiko.
Kein Scherz, sagt Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke und lacht über seinen eigenen Witz.
Also man muss, um die Welt zu sehen, nicht aus den Vosser Stadtgrenzen raus. Jerusalem oder Mexiko kann man innerhalb der Stadt haben.
Nach einem zweistündigen Spaziergang landen wir im ostdeutschen Rosengarten. Um ein Vielfaches größer als der White House Rose Garden vor dem Oval Office in Washington. Aber wie in Washington wurde auch der Forster Rosengarten im Jahr 1913 geschaffen.
Er ist eröffnet worden von der Forster Bürgerschaft. Es war ein Präsent zum Thronjubiläum von Wilhelm II. 1913. Und im Zusammenhang mit diesem Thronjubiläum wurde der Rosengarten eröffnet.
Und gilt, anders als im Weißen Haus, als einer der schönsten Rosengärten. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. 40.000 Rosen in rund 900 Sorten blühen da im Sommer. Für Woidke ein Garten der Liebe, denn hier hat er seine Frau kennengelernt und ist daher der unübertreffbare Lieblingsort des Politikers Dietmar Woidke.
Ich war hier ehrenamtlich eingeteilt an dem Abend Rosengartenfestspiele 2003 war das. Und war ehrenamtlich für den Rosengartenförderverein, habe so eine Standbetreuung gemacht. Und meine heutige Frau lief in Begleitung ihrer Mutter und weiteren Anverwandten an mir vorbei. Und dann dachte ich, vielleicht bleibst du doch noch ein bisschen hier, nachdem du deine Standbetreuung beendet hast. Das war da drüben in der Rosenhalle. Und ja, und dann sind wir uns hier abends nochmal über den Weg gelaufen. Und ich sage ja mal, meine Frau war nur hier wegen Roland Kaiser. Meine Frau bestreitet das und sagt, sie war natürlich schicksalmäßig, war das alles so vorbestimmt. Jedenfalls haben wir uns da getroffen. Deswegen hat für uns beide der Forster Rosengarten eine ganz besondere Bedeutung. Wir sind jetzt schon viele Jahre verheiratet, glücklich miteinander. Und deswegen denken wir auch immer gerade wieder an die Stunden hier im Forster Rosengarten zurück, weil hier nahm das alles seinen Anfang.
Nicht nur Paris, auch Forst ist anscheinend eine Stadt der Liebe. Eine Kleinstadt mit einer vielfältigen Geschichte, tief im Osten Deutschlands, an der zart plätschernden Neiße. Nach zwei Stunden muss der amtierende Bundesratspräsident Dietmar Woidke wieder los. Der Regierungssprecher drängelt, die Motoren der Limousinen laufen schon. Für den Politprofi, das merkt man deutlich, war es ein Luxus, einfach mal so, ohne Termindruck, mitten in der Arbeitswoche durch seine Heimatstadt zu schlendern.
So, dann fahren wir. Tschüss.
Und da entschwindet er also wieder und taucht ein ins politische Tagesgeschäft. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Dank an unseren Landeskorrespondenten Christoph Richter. Zum Ausklang bis zu den Nachrichten eine Männerchor-Komposition von Johannes Gelbke aus der Romantik, also des 19. Jahrhunderts. Heimkehr heißt sie. Wir hören die Meistersinger und um 10 nach 12 hole ich sie ab zu weiteren Sonntagsspaziergängen.